An der Kathedrale hängt kein Wappen mehr. An der Kathedrale liegen auch im Moment keine Kissen. Es ist auch so, dass der Stab des heiligen Liborius entfernt wurde. Und der neue Bischof wird diesen Stab dann bekommen. Das ist eine alte Sitte in Münster. Dann wird der Nuntius die Unterlagen aufgearbeitet nach Rom schicken und von sich aus einen Vorschlag machen, welche Dreierliste uns zurückgeschickt wird. Aber darüber hinaus muss es eine Person sein, die das Evangelium verkünden kann. Es muss jemand sein, der auf Menschen besonders zugehen kann, auf sie eingehen kann.
Herzlich willkommen zu dieser Folge von Kannst du glauben, dem Podcast des Bistums Münster. Ich bin Ann-Christine Ladermann und heute sprechen wir über ein Thema, das das Bistum Münster gerade besonders bewegt. Den Bischofswechsel und die damit verbundene Zeit der Vakanz. Seitdem Papst Franziskus den Rücktritt von Bischof Felix Genn zum 9. März angenommen hat, ist der Bischofsstuhl unbesetzt. Aber wie geht es nun weiter? Wer entscheidet über seinen Nachfolger und welche Voraussetzungen muss ein neuer Bischof eigentlich erfüllen? Um diese Fragen zu klären, habe ich mit einem echten Insider gesprochen. Dompropst Hans-Bernd Köppen erklärt uns nicht nur die Abläufe hinter den Kulissen, sondern verrät auch, welche Eigenschaften ein neuer Bischof aus seiner Sicht mitbringen sollte. Freut euch auf ein paar spannende Einblicke und los geht's! Herr Köppen, herzlich willkommen hier bei Kannst du glauben? Schön, dass Sie da sind.
Herzlichen Dank, Frau Ladermann.
Wir sprechen heute über ein Thema, das das Bistum Münster aktuell bewegt, so kann man es glaube ich schon sagen, den Bischofswechsel und die Zeit der sogenannten Sedisvakanz, also die Zeit ohne einen amtierenden Bischof aktuell. Ich glaube, bevor wir tiefer in dieses Verfahren eintauchen, frage ich Sie einfach mal, wir sind jetzt so 3 Wochen ungefähr in der Sedisvakanz, wie erleben Sie das Bistum Münster bislang in dieser besonderen Zeit?
Ich finde, wir hatten zunächst einmal einen sehr schönen Geburtstag des Bischofs, den wir gefeiert haben. Das war, glaube ich, sehr angemessen und haben dann auch ihn würdig in sein Rentnerdasein verabschiedet. Er ist ja noch in manchen Dingen tätig, aber das fand ich war schon eine ganz runde Sache, so darf man, glaube ich, sagen. Danach haben wir ja sehr zeitnah gehandelt und den Diözesanadministrator gewählt. Und ich erlebe das Ganze im Moment eigentlich sehr ruhig und in einem guten Übergang. Wir haben in der vergangenen Woche auch mit den sogenannten Pfarrleitungen konferiert. Der Diözesanadministrator und sein Stellvertreter waren dabei. Und das war eine wie immer sehr positive, konstruktive Atmosphäre. Da hat man auch gemerkt, hier wird auch weitergemacht und wir schauen, dass die Prozesse, die alle angestoßen sind, und das sind ja nicht wenige, auch wirklich weitergehen.
Ist das trotzdem gerade so eine Art Spannung, die man auch merkt, oder ist es dafür doch wirklich auch noch zu sehr am Anfang dieser Sedisvakanz?
Ja, also ich bekomme da keine große Spannung mit, vielleicht auch, weil ich ja mittendrin bin in dem ganzen Geschehen. Es ist natürlich so, dass wir in den Prozess jetzt immer mehr einsteigen zur Findung der Liste. Und ich glaube, so richtig Spannung wird aufkommen, wenn die Dreierliste irgendwann aus Rom zurückkommt.
Ja, das glaube ich auch. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, was es mit der Liste auf sich hat. Vielleicht erstmal eine Frage, die sich sicherlich viele stellen. Wer kann denn überhaupt Bischof von Münster werden? Also welche Voraussetzungen muss ein Kandidat erfüllen?
Er muss die Priesterweihe oder Weihbischof oder Bischof sein und muss mindestens 5 Jahre Priester sein, das ist das Minimum, und 35 Jahre muss er mindestens alt sein.
Okay.
In der Regel, das sind die kanonischen, nach dem CC die Voraussetzungen, ja. In der Regel wird aber in Deutschland eher Bischof, wer mindestens 45 ist.
Okay, das ist so die Realität.
Das ist die Realität, genau.
Und über welchen Zeitrahmen sprechen wir? Also wie lange dauert das in der Regel, bis ein neuer Bischof gewählt ist? Gibt es da einen festen Zeitrahmen oder Erfahrungswerte vielleicht eher?
Erfahrungswerte. Einen festen Zeitrahmen gibt es nicht. Das hängt natürlich auch davon ab, wie lange wir mit dem ganzen Prozedere brauchen, bis die Listen alle beim Nuntius eingegangen sind, also die Vorschläge. Dann wird er weiterarbeiten. Wenn man sich Osnabrück anschaut, die haben ja gerade einen neuen Bischof bekommen und davor Paderborn, dann kann man ungefähr von 1,5 Jahren ausgehen.
Also stehen wir wirklich noch am Anfang, wenn es
genau
so kommen sollte.
Also ich gehe davon aus, kurz vor den Sommerferien oder eben im September 2026, dass wir wählen können. Wann der Bischof dann eingeführt wird, muss man dann feststellen.
Das dauert nochmal, ja. Wer kann denn Bischof werden, ein Priester oder ein Bischof aus einer anderen Diözese oder nur aus dem Bistum Münster? Wie sieht's da aus?
Nein, das kann durchaus ein Bischof oder ein Priester auch aus einer anderen Diözese sein. Das haben wir ja auch erlebt. Ich meine, nicht zuletzt bei Bischof Felix Genn. Der kam ja auch aus einer anderen Diözese.
Genau, aus Essen. Sie sind als Dompropst ja sozusagen Chef von unserem St. Paulus-Dom. Da waren die Tage rund um den Rücktritt von Bischof Felix ja schon auch sehr turbulent. Der Dom war ja einfach auch, stand da mit im Fokus. Denn sein 75. Geburtstag fiel ja auf den Donnerstag nach Aschermittwoch, also schon in die Fastenzeit, die Feier seines Geburtstages und auch damit die Verabschiedung auf den ersten Fastensonntag. Wie ging das denn zusammen in dieser Zeit? Feiern, aber auch Fastenzeitverzicht?
Das ist eine gute Frage, die haben wir uns im Vorfeld natürlich auch gestellt, die hat sich auch der Bischof gestellt. Ich könnte jetzt natürlich eine katholische Antwort geben und sagen, der Sonntag gehört ja nicht zur Fastenzeit.
Stimmt.
Sondern
richtig.
Das ist ja immer ein kleines Osterfest. Insofern war der Sonntag als der große Feiertag auch der richtige Tag. Aber jetzt wollen wir auch nicht kleingeistig da irgendwie drangehen und irgendwelche Spitzfindigkeiten finden. Natürlich haben wir uns das überlegt. Es war aber ein besonderer Anlass fürs Bistum. Und der Bischof wollte auch gar nicht so sehr sich feiern. Ihm war wirklich wichtig und uns allen auch, dass es auch eine vernünftige und würdige Form gab, zurückzublicken auf die vergangenen Jahre und dass die Menschen, die ihm verbunden waren, an dem eigentlichen Geburtstag war es ja neben seiner Familie vor allen Dingen hier die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Generalvikariat und dem Offizialat und auch aus Vechta. Und an dem Sonntag dann eben auch eine breitere Öffentlichkeit. Das, finde ich, gehört dann auch dazu.
Und danach ist jetzt die Fastenzeit auch wirklich im Dom eingezogen.
Richtig, genau.
Hat sich im Dom denn irgendwas verändert, dadurch, dass jetzt gerade das Bistum Münster keinen Bischof hat?
Ja, wenn Sie in den Dom kommen, werden Sie zunächst einmal sehen, an der Kathedrale hängt kein Wappen mehr. An der Kathedrale liegen auch im Moment keine Kissen. Und es ist auch so, dass der Stab des heiligen Liborius entfernt wurde. Der steht im Moment bei uns im Kapitelsaal. Und der neue Bischof wird diesen Stab dann bekommen. Das ist eine alte Sitte in Münster und die werden wir auch hier jetzt wieder so weiterführen.
Okay, die Statue des heiligen Liborius, die ist gegenüber von der astronomischen Uhr.
Richtig, die steht da zwischen astronomischer Uhr und Orgel, kann man die Figur sehen. Die ist im Moment eben stablos.
Okay, das ist schon eine Besonderheit.
Ja,
das
genau.
Kommt natürlich sehr selten vor.
Ja.
Okay, aber das wird sich wieder ändern, wenn ein neuer Bischof
so
da ist. Ja. Damit wir das Verfahren zur Wahl eines neuen Bischofs vielleicht ein bisschen besser verstehen, klären wir einmal kurz die Frage nach dem Domkapitel. Erklären Sie einmal kurz, was ist das Domkapitel und welche Rolle spielt es auch bei der Bischofswahl?
Ja, das Domkapitel gab es eigentlich schon seit langer Zeit. Früher waren das bis zu 40 Leute und es waren zur Zeit der Fürstbischöfe eben auch überwiegend Adelige. Mit der Säkularisation im beginnenden 19. Jahrhundert wurde das Domkapitel aufgelöst und dann wieder neu eingesetzt. Dann ist das Domkapitel hat sich insofern verändert, dass eben nicht mehr diese Sitze der Adligen da heute drin sind, sondern dass es sozusagen 16 Mitglieder sind. Das ist so festgelegt. Davon sind 10 die sogenannten Residierenden. Das sind eigentlich die Hausherren im Dom. Der Bischof ist streng genommen auch Gast im Dom. Er hat zwar seine Kathedra, aber darum begrüßen wir ihn auch häufig. Wir sind da in Münster etwas kollegial und machen da nicht jedes Mal eine große Geschichte draus. Aber faktisch ist es so und der Bischof hat das auch immer sehr respektiert und uns da sehr auf Augenhöhe behandelt. Zu diesen 10 kommen dann 6 sogenannte Nichtresidierende. Das sind überwiegend Pfarrer aus dem ganzen Gebiet des Bistums. Und die 6 spielen eine ganz besondere Rolle bei der Bischofswahl, weil sie dazukommen und immer schon auch die Meinung sozusagen aus der Fläche mit einbringen sollten. Dass es nicht nur die kleine, das kann man ja manchmal so sagen, Bubble am Dom ist, sondern dass eben auch immer schon Leute aus dem Bistum mit vernetzt waren.
Okay, und das Domkapitel?
Das sind die 16.
Ja.
Aber Sie müssen es insofern aufteilen, die 10 bestimmen eigentlich über alle Vorgänge am Dom, die Residierenden. Sie sind zugleich auch das Konsultorengremium nach dem Kanon, wie es heißt, die dann auch den Administrator wählen. und die 16 sind das Domkapitel als Ganzes.
Und diese 16 wählen den Bischof?
Diese 16 wählen den Bischof, ganz genau.
Das heißt, Sie haben gerade schon von einer Liste gesprochen, einer Kandidatenliste für das Bistum Münster. Die stellt das Domkapitel zusammen?
Genau, also das war immer so im Bistum Münster, dass das Domkapitel eine Vorschlagsliste erstellt. Dazu muss man wissen, es war in unserem Bistum immer üblich, dass vor der Erstellung der Liste alle Mitglieder aus den Räten, das ist bei uns auf Diözesanebene der Diözesanrat, der Priesterrat, der Ordensrat, der Pastoralreferentinrat, der Diakonrat, der Kirchensteuerrat, das sind eigentlich die, die immer schon befragt wurden, und zwar als Einzelne.
Okay.
Weil man kein politisches Geschacher um dieses Amt entfachen will mit irgendwelchen öffentlichen Debatten, sondern weil man einfach wirklich die Expertise der einzelnen Mitglieder immer schon eingeholt hat. Wir haben uns ja jetzt entschlossen, darüber hinaus, ähnlich wie es die Paderborner gemacht haben, wenn auch mit einem leicht anderen Auswahlverfahren, dass 16 Delegierte des Diözesanrates, so ist es bei uns, mit in die Beratung einsteigen. Die werden aber am Ende nicht mitwählen können. Für die Liste ist noch Folgendes wichtig. Wir können da einen Namen draufschreiben, 3 oder 5.
Mhm.
Es ist aber am sinnvollsten, nicht auch zu viele draufzuschreiben. Denn Sie müssen bedenken, die Bischöfe, zum Beispiel aus Paderborn, Aachen, Köln, Essen, Hamburg, aus Osnabrück, aus Magdeburg, aus Berlin, aus Dresden, aus Limburg, die können auch alle Vorschläge machen und machen das auch. Das heißt, beim Nuntius wird es am Ende mehrere Listen geben.
Okay.
Der Nuntius ist ja der Vertreter des Heiligen Vaters in Deutschland. Und über den läuft das ganze Verfahren.
Aber dadurch, dass das Bistum Münster auch früher schon Laien mit eingebunden hat, indem sie befragt wurden, das war schon recht fortschrittlich, kann man sagen, oder?
Ja, das ist aber durchaus auch vorgesehen, dass man das machen kann. Also in diesem Rahmen war das eigentlich nicht nur ein Münsteraner Vorrecht, sondern das machen eigentlich viele.
Okay. Und wie läuft das jetzt weiter ab? Also gibt es mehrere Treffen, wo sich die Laien mit dem Domkapitel irgendwie zusammensetzen und beraten? Oder wie ist das Verfahren?
Genau. Wir haben also bereits die Termine festgelegt. Das können Sie sich vorstellen. Und wir werden uns jetzt in absehbarer Zeit mit den 16 treffen. Wir werden zunächst einmal noch einmal schauen auf die Situation des Bistums. Wie nehmen wir das Bistum zurzeit wahr? Was sind wichtige Themen? Dazu kann ich sagen, haben zum Beispiel auch der Diözesanrat, der Pastoralreferentinrat, der Freckenhorster Kreis, dazu haben aber auch alle in den Pfarrleitungen bereits bestimmte Dinge eingegeben, die wir mit bedenken können und sollen. Das werden wir oder haben wir auch schon den anderen kundgetan. Und wir werden das beraten. Daraus werden wir versuchen, für uns Kriterien zu entwickeln für einen neuen Bischof. Wenn wir die haben, werden wir das Ergebnis der Befragung und unserer eigenen Voten mit Vorschlägen betrachten und werden versuchen, die einzelnen Kandidaten mal auf diese von uns zuvor festgelegten Kriterien abzuklopfen. Dann hoffe ich, dass wir in einer guten Diskussion sozusagen zu Namensvorschlägen kommen, die möglichst einvernehmlich am Ende sind. Danach wird sich allerdings das Domkapitel, das muss formell so sein, noch einmal intern zurückziehen und wird dann die endgültige Liste beschließen.
Okay, und diese Liste wird dann zum Nuntius geschickt.
Also wir werden sie zum Nuntius schicken. Dann beginnt eine weitere Phase. Ich habe schon gesagt, die anderen Listen kommen dazu. Dann wird der Nuntius Befragungen starten. Wenn es also darunter Kandidaten gibt, vor allen Dingen, die noch nicht Bischof sind, dann werden in der Regel einige vertraute Personen einen Brief vom Nuntius bekommen mit dem Siegel der Verschwiegenheit und werden Fragen bekommen zu dieser Person. Also da geht's dann um seine pastorale Befähigung, da geht's aber auch um seinen Umgang, ich sag mal, mit dem Thema Missbrauch. Da geht's um ganz verschiedene, breit gefächerte Fragen. Die schickt der Betreffende dann zurück an den Nuntius. Und all das wertet der Nuntius aus. dann wird der Nuntius die Unterlagen aufgearbeitet nach Rom schicken und von sich aus einen Vorschlag machen, welche Dreierliste uns zurückgeschickt wird. In Rom beginnen dann die Beratungen. Wenn Nichtbischöfe mit in der Auswahl sind, wird die Bischofskongregation sich damit zunächst einmal befassen, das betrachten und schauen, ob diese Person wohl geeignet ist, überhaupt Bischof zu werden. Und dann wird es einen Vorschlag geben aus der Bischofskongregation an den Heiligen Vater, der dann abschließend diese ganzen Dinge noch einmal prüft für sich und die Dreierliste endgültig festsetzt, die uns dann über den Nuntius zurückgeschickt wird.
Und das Domkapitel wählt aus dieser Dreierliste einen aus.
So ist es. Das ist dann auch ein relativ klarer Vorgang. Wenn die Liste da ist, ich werde sie wahrscheinlich in Berlin abholen, in der Nunziatur. Mhm. Jedenfalls habe ich mir sagen lassen, dass das bei anderen jetzt so war. Dann muss der Umschlag verschlossen bleiben. Dann werde ich zunächst einmal das Domkapitel einberufen, also die 16. Und werde dann allen zeigen, dass wir einen verschlossenen Umschlag bekommen haben, damit ich nicht irgendwelche Kandidaten unterschiebe. Und wenn das bestätigt ist, dann werden wir den Umschlag öffnen und werden dann aus diesem Vorschlag der drei Namen den neuen Bischof wählen. Im ersten und im zweiten Wahlgang benötigt der neue Bischof die absolute Mehrheit. Das heißt, er muss mindestens 9 Stimmen haben bei uns. Im dritten Wahlgang reicht die einfache Mehrheit.
Okay.
So, und wenn das der Fall ist, dann kann ich sofort den Gewählten anrufen und ihn fragen, ob er bereit ist, die Kandidatur anzunehmen. Man muss dazu wissen, dass es durchaus heute häufiger vorkommt, dass der Kandidat ablehnt. Der weiß ja vorher nichts.
Ja.
Und das Bischofsamt bietet natürlich viele Gestaltungsmöglichkeiten, ist aber ja durchaus auch ein sehr konfliktreiches Amt, in dem man auch nicht nur die angenehmen Dinge bekommt. Mhm. Und ich denke, es gibt viele, die zu Recht sagen, das weiß ich nicht, ob das richtig ist, das möchte ich nicht. Das hätte zur Folge, dass die ganze Dreierliste wieder zurückgeht und wir eine neue bekommen. Wir können also nicht aus den verbleibenden Namen dann wählen. Gehen wir mal von der positiven Situation aus, der von uns Gewählte nimmt die Wahl an, dann können wir das unmittelbar dem Nuntius mitteilen, sowie den Landesregierungen in Düsseldorf und in Niedersachsen, die gefragt werden müssen, ob sie irgendwelche Verfassungsbedenken haben gegen den Kandidaten.
Ach so, okay.
Und wenn das AZ kommt, dass sie keine haben, dann ist eigentlich mit dem Nuntius der Weg ganz kurz. Dann wird kurzfristig vereinbart, an dem Tag wird es zeitgleich in Rom und in Münster bekannt gegeben.
Und wie wird das bekannt gegeben? Also gibt es so ein katholisches Pendant zum weißen Rauch im Vatikan zum Beispiel?
Nein, ganz so nicht. Also wir machen das ja immer so. Sie haben das ja jetzt auch mitbekommen bei dem angenommenen Rücktritt unseres Bischofs. Das wird um 12 Uhr in Rom veröffentlicht. Und wir haben es eigentlich immer so gemacht, dass wir dann auch zu 12 Uhr hier eingeladen haben, entweder hier in die Bischofskurie, vielleicht auch in den Dom, das haben wir noch nicht festgelegt, und dann werden wir das dort der Öffentlichkeit kundtun.
Ist das Verfahren eigentlich in der katholischen Kirche überall gleich, um einen Bischof zu wählen?
Nein, also wir unterliegen dem sogenannten Preußen-Konkordat, und das ist ein Vertrag, den das Land Preußen mit dem Vatikan geschlossen hat. Und danach haben wir durchaus mehr Beteiligungsrechte als in anderen Teilen der Welt. Zum Beispiel ist eine Wahl dort nicht üblich. Es werden zwar Vorschläge gemacht, aber der Vatikan ernennt dann einfach jemanden. Und bei uns ist ja diese Dreierlistenwahl möglich. Also insofern ist es nicht einheitlich weltweit.
Okay, aber ich glaube, wenn man sich dieses Verfahren wirklich mal bewusst macht, dann wundert einen das nicht, weshalb man vielleicht ein Jahr oder anderthalb Jahre benötigt, um einen neuen Bischof zu wählen für unser Bistum.
Ja. Ganz genau, aber das ist ja auch, ich finde, ein insofern guter Prozess. Das Bischofsamt darf nicht politisches Geschacher werden. Das ist und bleibt ein geistliches Amt. Natürlich mit Führungsaufgaben, und damit braucht es auch die ganz normalen Voraussetzungen, die eine Führungskraft braucht. Aber darüber hinaus muss es eine Person sein, die das Evangelium verkünden kann. Es muss jemand sein, der auf Menschen besonders zugehen kann, auf sie eingehen kann. Und ich finde es schon richtig, dass man da nicht so eine politische Diskussion alleine macht, sondern wirklich auch abgewogen überlegt. Und ich denke und hoffe, das wird der Vatikan auch tun.
Auf jeden Fall. Das ist ja auch eine perspektivische Entscheidung.
Ja, ganz gut.
Apropos Führungsperson. Während der Vakanz gibt es ja keinen Bischof und das Domkapitel hat einen Diözesanadministrator gewählt, in diesem Fall Dr. Antonius Hamers. Welche Befugnisse hat Herr Dr. Hamers in dieser Zeit?
Die Aufgabe des Diözesanadministrators besteht darin, die laufenden Prozesse weiter zu begleiten und zu führen, die durch den letzten Bischof angestoßen wurden, und alle notwendigen Dinge zu tun, die im Bistum getan werden müssen. Mhm. Er darf aber keine neuen Pfarrer ernennen, zumindest nicht im ersten Jahr. Er kann Pfarrverwalter ernennen, aber nicht einen richtig festen Pfarrer. Das Zweite, er soll nichts tun, was den neuen Bischof jetzt auf Jahre festlegt. Also der könnte jetzt nicht einfach sozusagen nochmal die ganze Reform über den Haufen werfen und sich ganz was Neues überlegen. Das könnte er nur vorbereiten und dem neuen Bischof dann vorlegen.
Das passt ja ganz gut, dass wir auch gerade mit den pastoralen Räumen zum Beispiel in einem Prozess sind, der jetzt erstmal die nächsten Jahre begleitet werden muss.
Und wenn Sie sich das mal anschauen, wie viele neue Verordnungen wir im letzten Jahr bekommen haben, dann wissen Sie auch warum, ja. Weil die alle noch sozusagen beschlossen werden sollten, damit man in diesen anderthalb Jahren handlungsfähig bleibt.
Gute Voraussetzung, genau. Ja. Wie sieht's mit dem Amt des Generalvikars aus oder auch von anderen Gremien? Gibt's da Veränderungen?
Der Generalvikar, in Anführungsstrichen gesetzt, stirbt eigentlich in dem Augenblick als in seinem Amt, wenn der Bischof sozusagen in den Ruhestand tritt oder verstirbt. Gott sei Dank lebt er aber weiter und als Person. Und darum erfüllt er jetzt die Aufgabe des ständigen Stellvertreters des Diözesanadministrators. Heißt also faktisch, er macht das, was er als Generalvikar bisher gemacht hat, in dem beschränkten Rahmen der Befugnisse eines Administrators weiter.
Okay, und das ist bei uns ja auch Dr. Winterkamp geblieben.
Sozusagen. Ja, das ist sicherlich ja auch ein wichtiger Grund gewesen, zu sagen, es macht jetzt keinen Sinn, an dieser Stelle zu wechseln. Dieses Amt muss auch mit einer gewissen Kontinuität jetzt einmal ausgeführt werden. Denn wir haben ja auch im Generalvikariat große Veränderungen, einen ganzen Umstrukturierungsprozess gehabt. Und ich glaube, dass es auch dem Generalvikariat gut tut, wenn jetzt nicht neue Prozesse kommen, sondern die alten Prozesse, die angestoßen worden sind, jetzt auch mal mit neuem Leben erfüllt werden können und das auch mit ein bisschen Ruhe.
Was geschieht denn nach der Bischofswahl mit dem Diözesanadministrator? Also beendet er damit automatisch seine Aufgaben?
Genau, an dem Tag, an dem der Bischof eingeführt wird, endet die Aufgabe des Diözesanadministrators und der übernimmt wieder in diesem Fall wahrscheinlich seine alte Aufgabe. Es ist eine Vertretungsregelung gefunden. Sie wissen vielleicht, Dr. Hamers ist im katholischen Büro in Düsseldorf tätig. Das heißt, er ist die Kontaktperson der 5 nordrhein-westfälischen Bischöfe zur Landesregierung, zum Parlament in Düsseldorf. Und die Aufgabe hat er sehr gut erfüllt in den vergangenen Jahren und im Moment wird er da vertreten, macht das aber auch noch zeitlich natürlich sehr stark befristet weiter. Und sofern dann nichts Neues entschieden wird, wird er erstmal dann auch wieder dahin zurückkehren.
Herr Köppen, Sie sind ja sehr nah dran an diesen Prozessen. Waren Sie selbst schon mal bei der Erstellung einer solchen Namensliste für die Wahl eines Bischofs dabei?
Also bei der letzten Erstellung war ich nicht im Domkapitel, das heißt, da war ich nicht dabei. Ich war damals wohl Mitglied verschiedener Räte, beziehungsweise vor allen Dingen auch des Priesterrates. Ich war aber auch lange Zeit im Diözesanrat und bin als solcher damals auch immer schon mal befragt worden.
Okay, also können das nur aus Erzählungen sagen, wie es zum Beispiel im letzten Mal war.
Ne? Das kann ich auch nicht weiter.
Ja.
Und da schweigen auch Gott sei Dank alle.
Ja, das ist ein eher geheimer Prozess, sage ich mal so. Aber vielleicht können Sie das ganz persönlich beantworten. Welche Eigenschaften sollte Ihrer Meinung nach ein guter Bischof unbedingt mitbringen?
Ich glaube, er braucht wirklich also die ganz normalen Voraussetzungen, die wir eigentlich alle von einer ganz normalen Führungskraft erwarten. Das sind sozusagen die sozialen Kompetenzen. Darüber hinaus muss er aber, glaube ich, fähig sein, in besonderer Weise den Dialog mit vielen Menschen zu führen und auch das Evangelium so zu verkünden können, dass Menschen das verstehen können und dass sie auch wirklich sich von ihm angenommen fühlen. Das, glaube ich, ist eine ganz wichtige Aufgabe, damit er diese zentrale Aufgabe wirklich auch erfüllen kann. Der Bischof muss natürlich auch das tun, auch das gilt wiederum für jede Führungskraft, dass er seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch gut im Blick behält. Wir haben einfach noch einmal auch über die arbeitsrechtlichen Beziehungen hinaus, gerade mit den Diakonen und den Priestern, ein anderes Verhältnis zum Bischof. Wir haben ja überhaupt keine Arbeitsverträge, sondern wir sind eigentlich geweiht auf seinen Titel und den seines Nachfolgers. Und darum muss es da auch eine besondere Fürsorgepflicht zum Beispiel des Bischofs geben.
Das ist wirklich dann keine einfache Aufgabe, vor der das Domkapitel und die Laien stehen, weil das sind ja schon so softe Kriterien, die man einfach schlecht messen kann. Ne? Da muss man wirklich sehr gut beraten und abwägen.
Ja, also ich sag mal, was natürlich hinzukommt, das wird jetzt auch immer wieder genannt, dass er die Gremien akzeptiert, dass er natürlich auch in den synodalen Prozess weiter mit einsteigt.
Natürlich.
Aber das sind, glaube ich, alles Dinge, von denen gehen wir fast selbstverständlich.
Genau, das sollte so sein, ja. Wie blicken Sie selbst auf die kommenden Wochen und Monate? Freuen Sie sich auf die Beratung oder auch die neue Zeit im Bistum Münster? Sie haben gerade gesagt, was auch auf Sie zukommt, wenn Sie so eine Liste aus Berlin abholen. Das sind ja auch besondere Sachen, die jetzt für Sie nicht alltäglich sind. Wie blicken Sie auf diese kommende Zeit?
Also ich schaue da erstmal interessiert und neugierig und wach hin. Ich habe da auch eine gewisse Freude natürlich dran, das tun zu dürfen. Das ist ja auch ein Dienst fürs Domkapitel, aber eben auch fürs ganze Bistum an dieser Stelle. Und ich bin ansonsten wirklich da relativ entspannt im Moment, weil ich weiß, dass wir die Prozesse gut weitergehen. Ich bin jetzt nochmal sehr gespannt, vielleicht ein bisschen darauf, wie konstruktiv und gut die Beratungen mit den 16 anderen laufen werden. Da liegt mir sehr dran, dass wir da in ein gutes und offenes Diskussionsverhältnis einsteigen. Und wenn das gelingt, und das höre ich von anderen, dass es dort gelungen ist, dann bin ich da auch sehr zuversichtlich, dann werden wir auch diese Phase gut jetzt hinbekommen.
Was wünschen Sie sich für das Bistum Münster für die nächsten Jahre?
Dass wir einen guten Bischof bekommen, daran liegt mir wirklich, weil ich das schon für sehr zentral halte, welche Fähigkeiten der mitbringt und was er zukünftig macht. Das fände ich sehr gut. Ich wünsche mir natürlich, dass es uns vielleicht auch gelingt, nochmal wieder neu missionarische Kirche zu sein, das Evangelium zu den Menschen zu bringen, die Bedeutung der frohen Botschaft in unserer Zeit Menschen zu erschließen und dass wir auch natürlich die Vertrauenskrise, die es gibt, weiter bearbeiten und etwas dafür tun, dass Menschen Vertrauen zurückgewinnen.
Denn das ist schon eine herausfordernde Zeit,
ja,
die bevorsteht, genau. Herr Köppen, vielen Dank für das Gespräch. Ich glaube, dass unsere Hörerinnen und Hörer jetzt so ein bisschen ein klareres Bild davon haben, wie das eigentlich funktioniert, wie ein neuer Bischof gewählt wird, weil es einfach doch wirklich sehr selten vorkommt. Deshalb ganz vielen Dank für diesen Einblick und alles Gute Ihnen. Das war Dompropst Hans-Bernd Köppen über die spannende Phase des Bischofswechsels und die kommenden Schritte zur Wahl eines neuen Bischofs für das Bistum Münster. Was bleibt hängen? Es ist ein langer und wohlüberlegter Prozess, bei dem nicht nur das Domkapitel, sondern auch viele beratende Stimmen aus dem Bistum eine Rolle spielen. Und klar ist auch, die Erwartungen an den neuen Bischof sind hoch. Er soll nicht nur ein guter Seelsorger, sondern auch eine starke Führungspersönlichkeit sein. Ich hoffe, diese Folge hat euch einen guten Einblick in dieses doch sehr komplexe Verfahren gegeben. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da oder teilt sie mit anderen, die sich für das Thema interessieren. Ich bin Ann-Christine Ladermann, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.